Willkommen zur Wirtschaftskunde mit Christian Bayer. Hallo Christian.
Hallo.
Und Rüdiger Bachmann von, Achtung, der University of Michigan.
Hi, yeah. Rudi.
Du hast den Arbeitgeber gewechselt.
Ich habe den Arbeitgeber gewechselt. Und übrigens bin ich jetzt auch in Köln. Also ich grüße euch nicht von Amerika diesmal. Ich bin allerdings noch nicht im Exil, damit da keine falschen Gerüchte aufkommen.
Aber warum hast du die Uni gewechselt?
Hat tatsächlich private Gründe. Meine Frau ist ja da schon, ich habe schon immer in Ann Arbor gewohnt. Meine Frau ist Professorin. Meine Frau ist jetzt also nicht nur an der University of Michigan. Meine Frau ist also jetzt nicht nur meine Frau, sondern auch meine Kollegin.
Okay. Meine Frau ist meine Chefin, siehst du?
So weit ist es noch nicht, aber es kann noch kommen. Wenn meine Frau dann Chair vom Department wird, wird sie auch meine Chefin.
Ja. Wenn wir schon in den USA sind, ja, du bist gerade in Köln, aber in der Regel bist du ja in den USA. Wie ist es? Wie ist die Lage? Merkt man was?
Ja, das ist, man hat sich da falsche Vorstellungen. Also es ist ja jetzt es ist nicht so, dass hier die Proud Boys und die Schwarzhemden schon marschieren. Also aber ich glaube, das ist auch ein gefährliches Bild. So stellen sich die Deutschen hauptsächlich, glaube ich, übrigens durch Filme halt die Ankunft des Faschismus vor.
Ja,
und ich glaube, das war auch damals nicht so. Ich glaube halt auch, wenn du normalerweise, jedenfalls 1933, 34, also in Vorkriegszeiten, wenn du in einer normalen deutschen Kleinstadt gewohnt hast, hast du erstmal auch nie so viel für dich sich geändert. Ja, du konntest nicht mehr wählen gehen und solche Sachen.
Ja, aber du hast ja trotzdem wahrscheinlich ein vergleichsweise komfortables Leben gehabt, vermutlich auch noch bis 1940, 41 rein, wenn du irgendwie nicht zu den, ich sag mal, also ja, wenn du angepasst genug warst und nicht zu den ausgewählten Minderheiten gehört hast, dann hast du davon wahrscheinlich auch relativ wenig mitgekriegt. Aber du hast halt, also das hat natürlich auch so eine Medienverzerrung, ne? Also wir sehen halt, Medien berichten ja immer die Abweichung von der Normalität, weil so sind Medien halt. Und darum sieht das halt aus Europa, von Europa sieht das halt aus, was in den USA passiert, als würde da die SA marschieren und die heißt halt ICE, ne?
Ja, und natürlich für diese Communities, für diese migrantischen Communities ist das natürlich schrecklich. Also die werden Gefühle oder Befürchtungen haben wie jüdische Communities 34 gegenüber der Gestapo. Das kann ich schon, ohne dass ich die jetzt vergleichen will. Aber die Gefühle oder der psychische Zustand, der sozialpsychologische Zustand dieser Bevölkerungsgruppen, ja, die werden vermutlich ähnlich sein. Die leben in Angst und das ist sozusagen ihr Leben von heute auf morgen ja völlig auf den Kopf gestellt werden kann. Also das ist schlimm. Da bin ich tatsächlich privilegiert, das ist nicht der Fall. Aber ich will schon sagen, dass jetzt gerade nochmal in diesem Nachgang zu diesem Charlie Kirk-Attentat denn doch nochmal jetzt Entwicklungen gegeben hat oder jedenfalls Äußerungen gegeben hat der Trump-Administration, die nochmal wirklich aufhorchen lassen und erschrecken lassen. Also die Tatsache, dass jetzt auch Jimmy Kimmel unmittelbar gecancelt wurde für eine relativ harmlose Behauptung. Also er hat
das war ja noch nicht mal eine Behauptung, sondern der hat ja eine Realitätsbeschreibung, oder?
Also ja, ist nicht mehr so ganz klar. Also ich würde sagen, dass Tyler Robinson nach allem, was man bisher weiß, tatsächlich vielleicht ist so ein unpolitisches, vielleicht das falsche Wort, aber hat nicht unbedingt sozusagen eine klare, gefestigte, jedenfalls traditionelle ideologische Sicht.
Tyler Robinson ist der Typ, der Charlie Kirk erschossen hat, wo die ersten Tage alle inklusive der US-Regierung sämtliche Medien behauptet haben, das wäre ein Linker gewesen. Dann hat sich relativ schnell rausgestellt, dass er doch sehr tief in dieser rechtsradikalen, rechtsextremen Internet-Mem-Kultur aufgewachsen ist.
Ne? Das ist, glaube ich, auch eine Fehlbehauptung.
Glaubst du?
Also ich glaube, beides war falsch am Anfang, was wiederum dafür spricht, wir müssen einfach diese Temperatur runterkochen. Wir müssen einfach mal abwarten, was die Ermittlungsbehörden bei sowas dann am Ende ermitteln. Ja, das gilt für alle Seiten.
Und sind die Ermittlungsbehörden in den USA noch glaubwürdig?
Natürlich, die Fragezeichen kann man immer stellen, aber auch der Gouverneur von Utah hat eigentlich versucht, tatsächlich die Temperatur rauszunehmen, kann man ihm schon anrechnen. Das ist ein Republikaner, denn der hat ja auch kein Interesse, dass es in seinem Staat da jetzt weitergeht. Aber was ich sagen will, anders als zum Beispiel der Luigi Mangione, ja, der den Versicherungs-, den gesunden, den Krankenkassenmenschen da erschossen hat, der wirklich also halt ein geschlossenes linksradikales Weltbild im Grunde genommen hat. Ja, der will halt gegen gegen Kapitalismus und Kapitalisten agitieren und hat auch keine Probleme, die umzubringen. Ja, das ist so ein klassisch linksradikales Weltbild. Mhm. Das sehe ich bei diesem Tyler Robinson nicht. Der ist sehr im Internet sozialisiert, das ist offensichtlich, wie so viele dieser Altersgruppe, Gen Z-Männer, ja, mit allen möglichen, mit Ballerspielen und so weiter. Er kommt aus dem, es stimmt, er kommt wohl aus dem konservativen Haushalt, aber er scheint sich wohl auch so von seiner Familie inzwischen abgegrenzt zu haben. Aber es gibt keine offensichtlichen Hinweise dafür, dass er sozusagen ein geschlossen, sozusagen linkes Weltbild hätte oder wokes Weltbild, sondern das ist sehr, sehr unpolitisch und sehr eher in diesem, ja, generellen, frustrierten Gen Z-Männer, Internet-Ökologie, scheint er sich da sozialisiert zu haben und dann hat er eben diese Wahnsinnstat da vollbracht. Aber was ich sagen wollte, jetzt nochmal im Nachgang dazu, Jimmy Kimmel zum Beispiel, ein weiterer Comedian, der wirklich, würde ich sagen, tatsächlich grundlos entlassen wurde, auch aus Druck, klarem Druck von den entsprechenden Besitzern von ABC inzwischen, die eben auch Trump-freundlich sind.
Na, die vor allen Dingen einen Deal machen wollen, also die einen anderen Sender übernehmen wollen für mehrere Milliarden Dollar dazu die Zustimmung der FCC, also der Aufsichtsbehörde, brauchen und die wird halt gesteuert von den Trumpisten.
Genau, ja. Also das ist ganz schrecklich. Dann so Sachen man merkt jetzt immer, wie sehr, ob die das aus Trolling-Gründen machen, um es den Linken und Woken irgendwie reinzuhauen oder ob die das tatsächlich wirklich glauben. So Sachen wie Pam Bondi, unsere Justizministerin, die spricht jetzt plötzlich von, wir müssen Hassreden unterbinden, ja. Hassrede muss verboten werden, also so eine klassisch linke Position und auch selbst die Begründung von Jimmy Kimmels, da werden so Formulierungen wie, solche Reden sind nicht gesund für unsere Community, ja, das ist so eine klassische links-woke Formulierung. Wir müssen an die Community denken, an die Gesundheit der Community und so weiter, ja. Wo die Rechten immer gesagt haben, nö, Freiheit ist Freiheit und also da sind auch so ganz komische Umpolarisierungen, die da jetzt stattfinden. Die Rechten reden zum Teil wie so klassisch links-woke Typen, weil die halt beide nicht im sozusagen klassisch europäischen Liberalismus in dessen Wolle gefärbt wurden. Das heißt, also wie gesagt, wenn jetzt so eine Pam Bondi anfängt von Hassrede verboten zu sprechen, dann ist auch die kompletten politischen Werte tatsächlich umgedreht. Und es geht sogar so weit, das muss ich ihm anrechnen, ging es durch die sozialen Medien, dass so jemand, selbst jemand wie Tucker Carlson, der ja eigentlich ein völliger Trumpist ist und absolut rechtsaußen ist, gesagt hat, also bis hierhin und nicht weiter. Wenn es jetzt dazu kommt, dass wir über Hassreden nachdenken und Hassreden verbieten wollen in diesem Land der freien Rede, dann macht er nicht mehr mit und dann ruft er dann sogar zum zivilen Widerstand tatsächlich aufgerufen gegen die Trump-Regierung, was ich ziemlich schockierend finde.
Man kann sagen,
er ist wenigstens intellektuell einigermaßen konsistent.
Ja, wobei das, was da gerade Hassrede genannt wird, ist ja nicht die Hassrede, die sie selber verbreiten. Ne? Also von daher wäre ja Carlson eigentlich ungefährdet.
Gut, aber das zeigt ja halt das Problem der Kategorie.
Der Kategorie,
das genau. Sozusagen, wenn du halt diese Kategorie eröffnest, dann bist du sehr schnell dabei, alles Mögliche, was dir nicht passt,
wie gesagt, und ich weiß nicht, machen die Rechten das jetzt aus Trolling-Gründen oder haben die einfach verstanden, haben die einfach von den linken Agitationen, Agitprop gelernt?
Kann natürlich sein. Ich meine, haben unsere Rechten ja auch, ne?
Ja, die lesen ja Gramsci und so, schon richtig, ja. Ist nochmal ein bisschen anders gelagert, eher materialistisch gelagert, Gramsci und so. Aber interessant. Also es ist wirklich, dass da bis in die Formulierung, in die einzelnen Wörter, ja, das, was man bisher Woke Links genannt hat und immer zu Recht kritisiert hat von den Rechten, da war ich ja sogar zum Teil bei denen sogar, dass man das jetzt selber übernimmt. Und das zeigt eben, dass dieses ganze Gerede auch von J.D. Vance und die ganze Kritik an Europa, dass die Meinungsfreiheit in Europa gefährdet sei. Und da gibt es durchaus einiges zu kritisieren, das will ich ja gar nicht bestreiten, dass das natürlich alles Agitprop war. Das war einfach leere Rede. Und die Amerikaner, die Rechten, unterdrücken jetzt die Meinungsfreiheit schlimmer, als das die radikalsten Woken und Linken je konnten und gemacht haben.
Aber das ist ja auch so ein Muster bei der extremen Rechten, dass die grundsätzlich den anderen vorwerfen oder ihren Gegnern vorwerfen, was sie selbst am liebsten tun würden.
Projektion
oder wie wir gerade sehen, nicht tun würden, sondern tun werden, wenn sie denn erstmal an der Macht sind.
Genau.
Ja. Hinein in die Themen dieser Sendung. Wir haben ein paar Hörerwünsche gekriegt, so über die letzten Monate. Ich habe die einfach mal so ein bisschen gesammelt. Ich fange mal mit dem, ist ja eigentlich egal mit welchem, ich nehme mal den hier.
Ich gehe auch daran, wir hatten eine Sommerpause, wir haben noch gar nicht gesagt, dass wir zurück sind.
Der Sommer, ja. Ja, das ist also im Moment.
Der Sommer ist vorbei.
Der Sommer ist vorbei, ja, das ist ja unsere erste Sendung nach der Sommerpause.
Sozusagen, aber im Moment laufen ja auch noch die Rüdiger-Bachmann-Festspiele auf Vrindt. Das heißt, im Moment veröffentlichen wir ja auch noch die Makro-Vorlesungen, die wir vor 2 Jahren mal aufgenommen hatten. Das heißt, so richtig weg war zumindest Rüdiger nicht.
Das stimmt. Ja, wer noch nicht reingehört hat, große Empfehlung. Das war der Werbeblock.
Und weil ich ein bisschen doof bin, habe ich mir nicht dazu geschrieben, von wem die Hörerwünsche eingesandt worden sind. Ich bitte um Verzeihung. Wer wird's gewesen sein, sonst hätte ich das nicht hier. Der erste Hörerwunsch lautet, mich würde einmal interessieren, was die makroökonomische Literatur zum Trend der fallenden Geburtenraten in nahezu allen industrialisierten Ländern sagt. Fragen wären hier beispielsweise, was sind die Gründe für diesen internationalen Trend? Wie verändert sich das Bruttoinlandsprodukt bei einer 1% niedrigeren Geburtenrate? Und kann man die Geburtenrate in einem Land durch Anreize erhöhen? Und wenn ja, wie?
Also vielleicht die erste erstaunliche Beobachtung ist, dass die Einschränkung, die der Hörer macht, eigentlich mittlerweile falsch ist. Es ist nämlich nicht, dass die Geburtenraten nur in den industrialisierten Ländern sinken, sondern sie sinken mittlerweile global und sie sind so, dass wenn man, also
auch
das
im
Problem
globalen
in dem,
Süden, ne?
Explizit, auch im globalen, global, auch, im globa- ja. auch im globalen Süden und es gibt so bei dieser Demografie, die von der UN kommt, diese globale Demografieprognosen, die sind sehr zurückhaltend darin, aktuelle Trends, auch die dann schon seit 10 Jahren existieren oder so, aufzunehmen in die Prognose, sondern deshalb rennen die eigentlich demografischen Veränderungen immer ein Stück weit hinterher. Und was wir sehen ist, wenn man sich die aktuellen letzten 10 Jahre anguckt, überall fallende Geburtenraten, auch in den meisten afrikanischen Ländern, und zwar so stark fallende Geburtenraten, dass es wahrscheinlich ist, dass selbst wir als mittelalte Menschen vielleicht sogar den Bevölkerungspeak auf der Welt noch erleben werden. Und jetzt ist die Frage, wenn man dann tiefer, da gibt es eine interessante Analyse von Jesus Villaverde von der UPenn zu, der auch die Daten sich detaillierter anguckt. Und was man eben sieht, ist, wenn man jetzt weiter reinzoomt, da wo man es kann, in die sich entwickelnden Länder, dann ist es also so, dass dort die urbanen Zentren gar nicht mehr so massiv anders aussehen als Europa, was Fertilität angeht. Auf dem Land ist es noch ein bisschen anders, aber die sich entwickelnden Länder haben ja zum Teil eine sehr starke Verstädterung mittlerweile. Und da sinkt also überall die Fertilität und selbst im Iran ist sie, glaube ich, mittlerweile im gesamten Land knapp über 2, also knapp über Reproduktion. Und wenn man dann nach Teheran oder so reinzoomt, dann ist man deutlich unter 2.
Warum ist das so?
Also warum ist das so? Da gibt's unterschiedliche Ansätze zu versuchen, das zu erklären. Ein Ansatz ist, dass, und der scheint für mich überzeugend zu sein, wenn man sich so die unterschiedlichen Länder anguckt, aber durchaus auch für diese Stadt-Land-Unterschiede, ist, dass dort, wo es gleichzeitig traditionelle Familienvorstellungen gibt, aber die Frauenintegration in den formalen Arbeitsmarkt doch relativ hoch ist, dass dort so ein Geschlechterwiderspruch besonders scharf ist und der löst sich dann nur durch eine niedrige Geburtenrate aus. Also ganz extrem sehen wir das in Südkorea, wo wir mittlerweile deutlich unter 1 sind als Fertilität. Und das ist sicherlich ein Land, wo gleichzeitig noch bestimmte, also gerade von Männern getragen, traditionelle Vorstellungen und Ansprüche an Familienleben da sind, das verbunden wird mit durchaus auch materiellen Vorstellungen an ein erfülltes Leben, die dann nicht gut zu verwirklichen sind mit nur einem Einkommen und dann gleichzeitig sozusagen diese Vorstellung, ja, Frauen sollten sich halt um die Kinder kümmern. Und daraus, die einzige Lösung, die daraus entsteht, ist, weil sozusagen in diesen Konstellationen ist, in einem breiten Sinne formuliert, Kinder bekommen besonders kostspielig, halt weniger Kinder zu haben. In Ländern, in denen dieser Konflikt, sagen wir mal, kleiner ist, wenn man nach Europa schaut, in Skandinavien oder auch in Frankreich, da ist die Fertilität höher. Und insofern ist es so eine Mischung aus einerseits wohl Einstellungen, andererseits einfach wirtschaftlicher Entwicklung, Tertiarisierung, die Frauenerwerbstätigkeit befördert und attraktiver macht und so, dass die Opportunitätskosten Kinder zu erziehen halt größer werden. Und aber wie hoch die Opportunitätskosten sind, Kinder zu erziehen, das ist halt sehr länderspezifisch. Aber wie gesagt, selbst in relativ eher tradierteren Gesellschaften, weniger entwickelten Gesellschaften, auch weniger industrialisierten Ländern, hast du das dort, wo die Städte sind, wo also auch da ein relativ großer Dienstleistungssektor etc. ist, kriegst du, dass die Fertilität überall deutlich niedriger ist und dementsprechend überall eigentlich fällt.
Früher hat man immer gesagt, steigender Wohlstand führt zu sinkenden Geburtenraten. Lässt sich das überhaupt noch so simpel beschreiben dann?
Es ist in einem gewissen Sinne ist das richtig, aber sozusagen die Prognose, wo man denn sein müsste mit dem Wohlstand, die ist falsch gewesen, weil wir jetzt sehen, dass das schon viel früher passiert. Und das hat was mit industriellem Wandel etc. zu tun. Und gleichzeitig mit, also da gibt's aber noch eine kulturelle Dimension in dem Ganzen. Ja, also sagen Frauen, die sagen, nee, diese, also die einerseits ökonomischen Möglichkeiten haben, andererseits aber durchaus auch internationale Kommunikationswege sehen, dass so tradierte Lebensvorstellungen nicht ihres sind.
Ja, und das führt eben zu einer, auch gerade in Korea sehen wir das ja, aber auch in anderen Ländern, zu einer extremen politischen Polarisierung entlang der Geschlechter. Ja, also es gibt gerade, was die jungen Koreaner angeht, die Männer sind konservativ, also jetzt stilisiert gesprochen, und die Frauen sind sehr links, sehr emanzipiert. Mit anderen Worten, da gibt es auch, also, und in Korea führt das, also das ist ja auch eine Spirale, die sich dann irgendwann selbst verselbstständigt, weil viele koreanische Frauen tatsächlich inzwischen sagen, ich will gar nicht heiraten, ich will gar keine Kinder mehr, dass mit diesen Männern, ich wollte vielleicht schon eher nur wenige Kinder sozusagen als Ausgang, aber mit diesen Männern erst recht nicht, so nach dem Motto, ja, weil also ich kann mich mit was immer das Äquivalent von Mega in Südkorea dann ist, mit so einem Mann kann ich mich nicht an den Frühstückstisch setzen, ja. Und das ist dann so eine sich verselbstständige Spirale, die einem durchaus Sorgen machen kann, weil es eben auch so ein weiterer Punkt ist für den Zusammenhalt von der Gesellschaft. Aber vielleicht sollten wir mal auf die ökonomischen Auswirkungen kommen. Und ich will erstmal den Strohmann aufbauen, zu sagen, aus bestimmter Hinsicht sollte uns das nicht unbedingt Sorgen machen. Und dann sage ich aber, warum es uns doch Sorgen machen sollte, ökonomisch. Ich meine, der eine Grund, warum es uns vielleicht sogar überhaupt keine Sorgen machen sollte, sondern wir das sogar irgendwie bejubeln, ist vielleicht zu viel gesagt, aber zufrieden damit sein sollte, ist natürlich die Ökologie. Ja, also man hat ja jahrelang befürchtet, dass die Menschheit so zahlreich wird, dass wir einfach den Planeten so ausnutzen und so verdrecken, dass er allein schon aufgrund unserer schieren Zahl untergehen muss. Ja, und aus dieser Warte, also wenn das irgendeine Merit gehabt hat, was man vielleicht auch ein Fragezeichen dahinter stecken kann, weil wir Menschen durchaus gut waren, zum Beispiel durch Erhöhung der Produktivität im Agrarsektor uns an die steigenden Bevölkerungszahlen durchaus anzupassen. Wir haben trotz der steigenden Bevölkerungszahlen sinkende Armutsraten auf der Welt. Also ist ja nicht so, dass wir gar nichts geleistet hätten, was sozusagen Entwicklungen angeht, also Menschheitsentwicklung. Aber dennoch kann man ja vielleicht aus ökologischen Gründen durchaus zufrieden sein, wenn die Menschen weniger werden, vielleicht sogar verstädterter werden, Regionen der Welt sozusagen wieder renaturalisieren kann, andere Arten sich da besser entfalten lassen kann. Das wäre ja mal eine positive Entwicklung. Und wenn Und wenn du dir so ein Beispiel, so ein klassisches Wachstumsmodell, das waren wir noch nicht, aber kommt demnächst übrigens in unserer Vorlesung, wie so ein Solo-Modell.
Ja, das Solo-Modell. Ja,
genau,
ja.
Das Solo-Modell, ja.
Gestern dann geschnitten, ja.
Dann würde man eigentlich sagen, ein Abnehmen der Fertilitätsrate, Bevölkerungswachstumsrate ist eigentlich was Gutes, weil jedenfalls was das gleichgewichtige Pro-Kopf-Einkommen angeht, das, ja, es ist gut für die, also ja, also die Menschen werden im Schnitt eher reicher, wenn zumindest die Wachstumsrate der Bevölkerung abnimmt. Also so von so einem klassischen Wachstumsmodell kann man sich durchaus die Frage stellen, warum es eigentlich so wichtig ist, dass die Bevölkerung wächst. Inzwischen wissen wir aber natürlich mehr. Ich will mal zwei Punkte, ich bin neugierig, was Christian sagt, aber ich habe mal so zwei Punkte, warum einem das Sorgen machen muss. Also erstens mal ist es natürlich so, dass das langfristige Gleichgewicht oder drei Punkte. Also der erste Punkt ist ganz mechanisch, wenn du unter einer Fertilitätsrate von 2,y bist, dann ist es eben so, wenn du da immer drunter bleibst, ist sozusagen die langfristige Entwicklung tatsächlich Auslöschung der Menschheit. Ja, also muss man sich da mal über lange Zeiträume.
Aber vorher dann, Vergreisung, ne? Also und dann.
Ja, genau, da komme ich noch.
Investiert keiner mehr.
Da komme ich noch drauf. Aber zunächst mal ist es einfach mechanisch, wenn du, keine Ahnung, eine Fertilitätsrate von 1,5 hast, ist ja nicht so, dass wir dann immer nicht nur, dass wir dann weniger werden und dann irgendwo mal bei, keine Ahnung, 4 Milliarden stehen bleiben, sondern wenn es dann immer so bleibt und sich nichts anpasst, dann werden wir irgendwann auf Null gehen über sehr lange Zeiträume. Sollte man sich klar machen, ja. Das ist sozusagen Power von, in dem Fall sozusagen umgekehrtem exponentiellen Wachstum.
Ja, ja. Das ist Degrowth by Biology, ne?
Genau, ja. Also muss man sich klar machen. Es geht dann um Extinktion, ja. Das ist mal der erste mechanische Effekt. Der zweite ist, den du angesprochen hast, ist, wir wissen sehr aus der Literatur, und zwar gar nicht mal aus der Fertilitätsliteratur selber, aber mein ehemaliger Kollege Ben Paxley hat darüber gearbeitet, dass zum Beispiel als die geburtenschwachen Jahrgänge in Amerika sozusagen in das Alter kamen, wo man wirtschaftliche Aktivität beginnt. Und als diese sozusagen, als es weniger Leute gab, die sozusagen in der Willens waren, sowas wie unternehmerisches Risiko auf sich zu nehmen. Das sind typischerweise junge Menschen, ja. Dann haben wir auch gleichzeitig ein Fallen des Dynamismus der amerikanischen Ökonomie auf dem Arbeitsmarkt, in der Innovation beobachtet. Und rein quantitativ kann man eben feststellen, dass es relativ gut untersucht für Amerika. Das ist jetzt, wie gesagt, kein langfristiger Trend, sondern das ist jetzt die Schwankungen, diese mittelfristigen Schwankungen der Fertilität. In Amerika kann man schon feststellen, dass das echte Auswirkungen auf den Dynamismus hat. Also wenn du eine verkreisende Gesellschaft hast, dann muss man tatsächlich, dann wird sozusagen die, technisch gesprochen, die implizite Diskontrate der Bevölkerung wird immer niedriger und das, oder immer höher, also das wird immer sozusagen zukunftsgerichteter. Die Präferenzen von so einer Gesellschaft. Und das bedeutet eben, dass man nicht mehr in der Lage oder nicht mehr willens ist, langfristige, risikoreiche Investitionen vorzunehmen, die oftmals mit Innovationen folgen. Das ist mal der erste Punkt. Und das ist wirklich fundamental. Der zweite Punkt ist so ein bisschen, das liegt eben daran, wie wir unsere Altersvorsorge finanzieren, dass natürlich diese sogenannten Pay-as-you-go-Systeme, also Systeme, wo die heutigen Kohorten einzahlen und aus diesen Mitteln direkt die Rentner finanziert werden. Die Umlagefinanzierung, die basiert natürlich in ihrer internen Verzinsung darauf, dass du ein vernünftiges Bevölkerungswachstum hast. Weil du kriegst halt dann eine positive Verzinsung, wenn die jungen Kohorten größer sind als die alten Kohorten, ja. Weil dann wirst du halt pro Person mehr rausbekommen. Und das ist natürlich gefährdet in allen, und viele Länder haben zumindest Elemente, auch selbst Amerika, wo wir natürlich viel mehr Kapitaldeckung noch mit drin haben, aber selbst Amerika hat auch diese Umlagekomponenten. Und das sind natürlich massive Probleme. Wir werden das in China massive Probleme bekommen durch die Verkreisung von China. Also nicht nur die Bevölkerungsprognosen von China gehen davon aus, dass China sich ungefähr halbiert gegen Ende des Jahrhunderts. Aber was eben noch, also wir haben dann nur noch 750 Millionen Chinesen. Nur noch, in Anführungszeichen, ist immer noch groß. Aber Indien wird davonziehen. Ja, also Indien wird die riesige Macht werden. 1,6 Milliarden Menschen. Aber was eben noch schlimmer für China ist die Verkreisung. Die werden nicht wissen, wie sie ihre Leute dann pflegen, wie die Konsumgüter produziert werden sollen, die dann nötig werden, um diese Alten zu versorgen. Also das sind massive Umbruchprobleme, auf die wir noch nicht wirklich eine Antwort haben. Also wie gesagt, Innovationskraft, Investitionskraft und das ein bisschen speziellere Problem der Umlagefinanzierung, das sind die großen Sorgen, die man sich machen muss.
Ja, eins hast du nicht genannt, und zwar, und da ist die Literatur zwar nicht hundertprozentig klar, aber es gibt durchaus Evidenz, die in die Richtung geht: Marktgröße und Wachstum. Ja, je größer Märkte sind, desto größer ist das Interesse, da rein zu investieren, neue Produkte zu entwickeln.
Haben wir ja sogar ein Papier dazu geschrieben.
Für diese Märkte. Und dementsprechend gibt es an sich durchaus einen Vorteil davon, einfach viele Menschen zu sein. Weil viele Menschen heißt viele Nachfrager. Und viele Nachfrager heißt eben, dass ich sehr speziell auf die Bedürfnisse von immer noch einer relativ kleinen, anteilsmäßig kleinen Gruppe zugeschnittene Produkte anbieten kann. Das ist eben nicht der Fall, wenn der Markt klein ist. Das ist so ein bisschen wie der Unterschied auf die globale Ebene geworfen zwischen einem Dorf und einer Stadt. Ja, im Dorf hast du eine Kneipe vielleicht, wenn das Dorf hinreichend groß ist, und die bietet halt Essen an, was so ein bisschen allen schmeckt, aber ja, für keinen Geschmack vielleicht besonders speziell passend ist. Du lebst in einer großen Stadt und hast eine unendliche Auswahl an unterschiedlichen Restaurants, die sozusagen für jeden speziellen Geschmack was zu bieten haben. Wird noch genauso viel Essen verkauft, vielleicht, und auch vielleicht verkauft jeder Laden genauso viel Essen wie die Dorfkneipe. Wir haben nicht jeder Einzelne hat einen anderen Umsatz, aber, und die Kosten, das zu produzieren, sind auch für jeden gleich hoch, ja. Also irgendwie, da kommt die gleiche Menge Gemüse und Fleisch und was weiß ich alles rein und Arbeitszeit. Aber sozusagen am Ende, wie es mir persönlich schmeckt, wenn ich essen gehe, das ist halt mehr. Also insofern, dieser Vorteil hat was mit Marktgröße zu tun. Und den kann ich natürlich jetzt auch jenseits von Restaurants aufwerfen auf sozusagen die ganze Welt bei Produkten, die ich eben global verkaufen kann. Und gerade, wenn ich jetzt so über...
Wird das jetzt gerade ein Plädoyer für im Prinzip weltweit, einen weltweit integrierten Markt, also für noch mehr Freihandel?
Aber den haben wir ja. Natürlich, das ist einer der zentralen
Gründe für Freihandel.
Okay. Ja.
Aber es gibt ja gerade Kräfte, die das alles zurückdrehen.
Ja, dummerweise. Ja. Das ist ja, was sie nicht verstehen. Das ist der Punkt, den die nicht verstehen, diese Kräfte. Jetzt, wo du sagst, es gibt noch einen vierten Punkt, der ein bisschen anders ist, der hat auch mit Innovationskraft zu tun, weiß ich, der vor allen Dingen von den endogenen Wachstumsleuten gerade sehr diskutiert wird, ist diese, die sagen einfach, die Ideenfabrikation wird geringer, wenn wir einfach weniger Menschen sind. Also da ist ein mechanischer Effekt. Also wir haben ja da, ich glaube, wir haben auch schon mal ausführlicher hier in der Sendung drüber gesprochen, wie sozusagen das Charakteristikum der industriellen Revolution eben zwei Dinge waren, nämlich der eine Punkt, wir haben herausgefunden, wie wir unsere eigenen Produktionsmittel industriell selber herstellen können. Das ist der erste Punkt, das ist, was ich Kapitalismus nenne, das ist im Grunde im Kern des Solo-Modells. Und dann eben der zweite Punkt ist eben dieser Ideentausch in den Städten den europäischen Städten der Renaissance. Ja. Und das als Kombination hat am Ende die industrielle Revolution nicht nur entfacht, sondern auch sozusagen auf ein System sustainable, auf einen nachhaltigen Pfad gesetzt. Also diese Ideen, da wissen wir relativ viel inzwischen drüber, wie Wachstum funktioniert, ist eben diese Ideengeneration und dieser Ideenaustausch. Und wenn wir weniger Menschen haben, vor allen Dingen, wenn wir dann extrem weniger Menschen haben, befürchten zumindest einige endogene Wachstumsökonomen, ist mein Eindruck, dass du hast dann halt weniger Mozarts oder weniger, also jetzt nicht, keine Ahnung, KI-Genies oder sonst irgendwas auf der Welt, und auch dadurch werden wir insgesamt als Menschheit ärmer.
Und insbesondere auch, wenn du denkst, dass ein Teil von Entdeckungen und Entwicklungen von relativ jungen Menschen produziert werden.
Absolut,
also genau. Der typische Unternehmensgründer ist meistens nicht so jung, der ist jetzt nicht typischerweise irgendwie so ein 25-Jähriger, sondern so Peak ist mit 45. Aber wenn die Medianbevölkerung immer weiter weggeht von diesen 45, weil die immer weniger Junge dazukommen, kriegst du natürlich diesen Effekt des Leute, die neue Ideen entwickeln und die dann auch in Produkte umsetzen, ganz mechanisch einfach das weniger wird. Also nicht nur die Anreize kleiner werden, sondern auch die Fähigkeiten kleiner werden.
Wie würden wir, also angenommen, das sei ein Problem, weil es ja immer noch ein Trade-off zwischen Ökologie und Ökonomie an der Stelle. Angenommen, wir definieren das als Problem. Wie würde sich das lösen lassen? In einer Welt, die nicht mehr aus den Gründen wächst, aus denen sie bisher gewachsen ist. Also ließe sich dieser Antrieb, der zu Wachstum führt, irgendwie umlenken?
Schwierig.
Also die biologischen Dinge lassen sich natürlich nicht ändern.
Klar.
Wenn
das keine durch Ordnungsrecht.
Oder auch die kulturellen Dinge. Wie willst du die koreanischen Frauen mit den koreanischen Männern wieder versöhnen? Also sehe ich nicht, wie du da irgendeine Public Policy Intervention hast, die das.
Gut, das ist sozusagen das Problem beheben. Aber die Frage, so habe ich sie jedenfalls verstanden, war: Lassen sich die Outcomes verändern?
Ja,
also wenn die jungen Leute fehlen, um Ideen zu generieren, ja, dann fehlen die dir, um Ideen zu generieren.
Ja, KI vielleicht. Vielleicht kannst du die KI irgendwann dir.
Genau. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich die Frage, kann ich Anreize verändern?
Anreize zum Gebären oder zum Ideen haben?
Zum Ideen haben.
Okay.
Zum Ideen auch umsetzen. Ja, also ich meine, ich habe den ganzen Tag Ideen, aber es ist irgendwie immer völlig sehr, sehr anstrengend, die dann auch mal zu Papier zu bringen. Und es wäre, ich bin jetzt kein Unternehmer, wäre extrem zusätzlich nochmal anstrengend, daraus ein marktreifes Produkt zu machen. So, und ja, wenn, je nachdem, wie die Anreize dafür sind, ist es halt unterschiedlich.
Also was die Anreize zum Gebären sind, da gibt's durchaus Ideen, aber da muss man empirisch sagen, haben wir eigentlich nicht so viel Erfolg gehabt. Vielleicht ein bisschen, also das mit der vielleicht einzigen Ausnahme, aber auch da sehen wir ja abnehmende Geburtenraten in Frankreich inzwischen, wenn ich es richtig sehe.
Ja, aber nicht so sehr. Und die haben sich, ja, es ist nicht nur das höhere Niveau und auch der Trend ist flacher, sagen wir mal.
Okay. Aber was ich sage, wir müssen jetzt mal erklären, was sie machen, ist halt dieses Familiensplitting. Also die haben
Die machen halt nicht nur das. Ich glaube, der Teil ist gar nicht der Teil, der es treibt. Also das Familiensplitting.
Lass doch mal erklären, was Familiensplitting ist.
Wollte gerade sagen, ja.
Also Familiensplitting in Frankreich ist grob gesprochen wie das Ehegattensplitting in Deutschland, nur dass nicht durch die Zahl der Ehepartner, einer alleine oder zwei, geteilt wird, sondern durch die Zahl der Familienmitglieder. Ganz, ganz grob gesprochen. Hast du 5 Kinder und ein Ehepartner wird durch 7 geteilt. Und dann der Steuersatz ausgerechnet.
Werden die Kinder vollgezählt?
Nein, die werden nicht vollgezählt. Das ist jetzt, habe ich jetzt gesagt, ganz einfach.
Das sind halbe Menschen irgendwie so, gell? Die zählen also.
Ja,
sowas irgendwie.
Genau. Also da gibt es irgendwie eine Skala, nachdem das umgerechnet wird, aber das ist im Grunde genommen das Prinzip. Sozusagen, je mehr Mitglieder im Haushalt sind, umso mehr wird das Einkommen geteilt, dann der Steuersatz angewendet und dann wieder mit die Steuerschuld multipliziert mit der Zahl der Personen im Haushalt und dieser gewichteten Zahl der Personen im Haushalt.
Gar keine schlechte
Idee. Das ist eine Dimension.
Da kriegst du natürlich in einem progressiven Steuersystem massive Steuerentlastung,
ja, wenn super,
du
5
Kinder hast. Ja, ganz klar.
Ja, aber im Übrigen.
Und du sparst dir vor allen Dingen auch Transferzahlungen, ne?
Ja, aber du kriegst abnehmende Vorteile.
Ja, okay.
Wegen.
Ja klar, im Zweifelsfall hat irgendwann einer alle Kinder und kriegt noch was raus. Ne?
Nee, aber ich glaube nicht, dass du negative Steuern da kriegst. Das glaube ich nicht. Ne?
Ja, weiß ich, wenn ein Franzose 40 Millionen Kinder hat und sonst niemand in Frankreich lebt, ich weiß, das ist komplett übertrieben, aber.
Nein, selbst August der Starke war jetzt nicht so stark. Aber Christian wollte was anderes.
Ich glaube, das ist weniger der zentrale Punkt, weil auch Deutschland hat ein relativ umfangreiches Transfersystem hin zu Kindern. Also wir haben im europäischen Vergleich hohes Kindergeld, aber das löst das Problem nicht. Wir haben auch relativ hohe Steuerfreibeträge für Kinder im europäischen Vergleich. Jetzt kann man darüber diskutieren, sind die hoch genug oder sind die nicht hoch genug? Die Diskussion will ich jetzt gar nicht führen. Aber ein zentraler Unterschied in Frankreich zum Rest Europas ist, die Kinder gehen von 8 bis ungefähr 18 Uhr in die Schule.
Ah, okay.
Ja, also die sind einfach nicht zu Hause, die Kinder.
Die stören nicht bei der Erwerbsarbeit.
damit ist so. Jetzt kann man sich fragen, ob das gut ist, ob das wünschenswert ist, ob das toll für die Kinder ist. Auch da kann man lange drüber diskutieren. Aber zunächst einmal ist der Fakt, ist Schulen in Frankreich und schon sehr früh im Leben.
Ich wollte gerade sagen, ab welchem Alter?
Also definitiv ab der Grundschule, aber ich meine auch der Kindergarten ist sehr lang. Und sagen Betreuung, ich glaube ab 2 ist überhaupt kein Problem. Das müsste ich nachgucken, kann ich dir nicht so im Detail sagen. Ich weiß nur, das ist sehr umfangreich und sehr lang. Und deshalb ist dieser Widerspruch zwischen Kinder haben und arbeiten zu gehen, also auch 2 Vollzeit-Berufstätige zu haben in Frankreich, kleiner plus, man muss einfach sagen, Vollzeit-Berufstätig heißt in Frankreich, also ist halt Teilzeitarbeiten in den meisten anderen Ländern.
Ja? Wobei ich hab gerade Schwierigkeiten, mir vorzustellen, dass eine Steuerersparnis ein hinreichender Anreiz, auch nur ansatzweise ein Anreiz dafür sein könnte, Kinder zu kriegen.
Naja, das stimmt, kann ja nicht sein, Holger. Es gibt natürlich einen Preis. Also wenn du jedem 1 Million für das dritte Kind gibst, dann wird es viele dritte Kinder in Deutschland geben.
Ja, okay, hast recht. Ja.
Also es gibt irgendeinen Preis. Die Frage ist, ob das sinnvoll ist, ob das finanzierbar ist und bla bla bla. Schon klar. Aber den Preis gibt's natürlich.
Die nächste Hörerfrage. Meine Frage an die Wirtschaftskunde wäre: Wo ist die Friedensdividende versickert? Es wurden ja sicher Milliarden nicht mehr ins Militär investiert. Lässt sich nachvollziehen, wofür das Geld im Haushalt verwendet wurde?
Ja, ist relativ einfach, für die Rente.
Nur für die Rente?
Das. Ja, also wenn du kannst natürlich, du kannst nicht den einzelnen Euro verfolgen. Aber wir sehen seit 1990, sehen wir fallende Militärausgaben und auch schon vorher natürlich fallende Militärausgaben, aber insbesondere nach 1990. Und was man dann sieht, ist, dass jetzt nicht, man könnte jetzt denken, okay, das Haushaltsvolumen würde jetzt relativ zum Trend schrumpfen. Dann würde man sagen, das ist halt gegangen in niedrigere Steuern. Das ist vielleicht ein Ticken der Fall, aber was insbesondere passiert ist, ist, dass das Sozialbudget halt sich drastisch ausgeweitet hat. Und wenn man dann sich fragt, welcher Teil vom Sozialbudget ist das denn gewesen, dann ist richtig, dass wir natürlich ein ansteigendes, also im Haushalt drin steckt natürlich nur der Teil, der aus dem Bundeshaushalt in die Sozialversicherungskassen als Zuschuss geht. Ja, nicht die eigentlichen Umlagen in den Versicherungen. So, und da sieht man, dass diese Zuschüsse regelmäßig gestiegen sind, weil bei der Rente und aber auch bei anderen Dingen sogenannte versicherungsfremde Leistungen zugenommen haben. Zum Beispiel die Kompensation, verbindet ein Thema mit dem anderen, von Müttern oder gegebenenfalls auch bei den Jüngeren, wenn sie das beantragen, Vätern, für die Erziehungsleistung, die angerechnet wird in der Rente. Und das haben wir jetzt in der aktuellen Diskussion, die Frage, ob das sozusagen rückwirkend für Frauen vor der Reform mit der Mütterrente 3 ausgeweitet werden soll. Das ist eine versicherungsfremde Leistung, weil die ist ja, der steht ja keine Arbeitsleistung und Umlage entgegen. Und die wird ja auch aus, sagen wir mal, allgemeinen Gründen gemacht. Und deshalb ist die finanziert durch Steuern. Und da sieht man einfach, dass im Trend diese Zuschüsse an die Rentenversicherung und auch an die Krankenversicherung, dass die zugenommen haben. Und dass dementsprechend der Sozialhaushalt drastisch größer geworden ist im Anteil vom Bundeshaushalt, was eben auch was mit demografischem Wandel zu tun hat. Und das ist wichtig, dass man sich klar macht, was, wenn man da auf Sozialhaushalt guckt, dann denkt man, das sind irgendwie alles Transfers an die Ärmsten der Gesellschaft und so. Das ist natürlich gar nicht der Fall. Wenn man über Rente nachdenkt, dann ist es halt ein Transfer an Alte, das sind nicht notwendigerweise die Ärmsten der Gesellschaft. Und Transfers, die zum Beispiel gehen in die Krankenkassen, ist bei einem prozentualen Umlagesystem, bei der Krankenkasse ist es eher, wenn ich den Krankenkassensatz durch eine Erhöhung des Bundeszuschusses stabilisiere, dann profitieren da vor allem die Leute am meisten von, die an der Beitragsbemessungsgrenze oder da drüber sind, weil die besonders stark von der Erhöhung des Beitragssatzes darunter leiden würden. Da kann man sich jetzt überlegen, dass das alles sinnvoll ist und so, das will ich gar nicht kommentieren. Die einzige Frage ist, wo ist Geld hingegangen? Ich glaube, die Antwort ist relativ klar, in einen größeren Sozialhaushalt.
Was ist mit den Vermögen? Die Vermögen sind ja auch, also die privaten Vermögen sind ja auch enorm gestiegen in der Zeit. Lässt sich das irgendwie auf die Friedensdividende zurückrechnen?
Das weiß ich nicht. Rüdiger, hast du da irgendwie...
Naja, höchstens, indem man so einen allgemeinen Effekt postuliert, sagt halt, dass in Friedenszeiten, aber selbst das, man würde ja eigentlich sagen, die Risikoprämien sind ja da rundgegangen, ja, also, aber dass du halt, keine Ahnung, wenn du glaubst, dass diese Friedenszeiten ein besseres Wachstum erzeugt haben, als anderweitig der Fall war, gewesen wäre, dann kann man da vielleicht einen Wagen Connex machen, aber im Gegenteil, die Risikoprämien sollten eher nach unten gegangen sein, was dazu führt, dass Vermögen gar nicht so stark wachsen sollten. Also ich sehe da nicht unbedingt einen Link. Schon theoretisch nicht und empirisch ist mir dazu nichts bekannt.
Letzter Hörerwunsch für die heutige Ausgabe, das war ein Ding, das von Blue Sky mir zugespielt wurde, und zwar ein Paper von Maximilian Langer, Joshua Hassib, Lars P. Feld und Daniel Nientiet mit dem Titel Evaluating the Effects of the German Debt Brake, a Synthetic Control Approach. Es geht um die Schuldenbremse, die Auswirkungen der Schuldenbremse. Was ist ein Synthetic Control Approach?
Das erklären wir gleich. Also zunächst mal ist ja, also es, die Begründung für die Schuldenbremse ist ja zunächst mal eher theoretischer Art, also dass es da eben ein sogenanntes Zeitinkonsistenzproblem gibt, nach dem Motto, dass sozusagen die Entscheider in Berlin einen kürzeren sozusagen Entscheidungshorizont haben als das, was die Bevölkerung eigentlich gerne hätte, und damit eben sozusagen insbesondere vor Wahlen dann eben schuldenfinanzierte Wahlgeschenke machen, um eben an der Macht zu bleiben. Und dass es eben da diese Anreize gibt. Und dann hat man gesagt, um das eben einzudämmen, braucht man irgendwelche Fiskal, und das ist ein reales Problem, das würde ich also jetzt nicht hier nicht missverstanden werden, das ist ein reales politisch-ökonomisches Problem, das ist auch gut beschrieben und gut theoretisch verstanden ist. Und dann kann man überlegen, was kann man dagegen tun? Und eine Möglichkeit ist eben dann eben solche Fiskalregeln aufzustellen, damit eben der Gesetzgeber sich nicht, der Staat sich nicht zu sehr verschulden kann. Das Problem ist ähnlich gelagert, und das ist ein ähnlicher Grund, warum wir uns dafür entschieden haben, unabhängige Zentralbanken zu machen, dass eben nicht der Gesetzgeber über Leitzinsen entscheiden darf oder über Geldpolitik entscheiden darf, weil auch das sozusagen konjunkturpolitisch ausgenutzt werden kann. Ja, und das ist ein ganz ähnlicher, also die Struktur des Problems ist ganz ähnlich. Also das war der theoretische Grund, aber natürlich wollen Ökonomen seit mindestens 20 Jahren eben auch ein bisschen empirische Evidenz haben, was sind denn eigentlich genau die Auswirkungen von sowas. Und das ist schwierig, weil du natürlich keine Variation hast. Um wirklich den kausalen Effekt oder die kausalen Effekte von der Schuldenbremse identifizieren zu können, brauchst du ja sowas wie ein Kontrafaktum. Du brauchst ja sozusagen eine Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland, wie sie gewesen wäre ohne die Schuldenbremse. Und dann kannst du die tatsächliche Bundesrepublik Deutschland eben damit vergleichen. Ja. Und wo dieses Kontrafaktum per Definition existiert nicht, wir haben diese Zwillings-Bundesrepublik einfach nicht, die ansonsten gleich ist, ja. Und das ist halt auch schwierig, weil, wie gesagt, die gibt's nicht. Und das Problem ist halt, wenn du zum Beispiel Politikmaßnahmen hast, die eher lokal wirken, dann kannst du eben sozusagen innerhalb eines Landes sozusagen eher betroffene Gegenden mit weniger betroffenen Gegenden vergleichen. Es gibt durchaus Evidenzen wohl tatsächlich, glaube ich, aus der Schweiz, weil in der Schweiz haben die auch sehr heterogene Schuldenregelungen untereinander in den einzelnen Kantonen. Da hat auch Lars Feld viel dazu gearbeitet, wo man eben das benutzt hat, um sozusagen den kausalen Effekt von solchen Fiskalregeln zu identifizieren. Aber wir haben eben aus den genannten Gründen ganz schwierig, die Evidenz zu machen, weil du kannst ja nicht einen einfachen Vorher-Nachher-Vergleich machen. Weil sich ja tausend Dinge auch noch geändert haben. Also das ist halt,
Menschheitsversuch wäre das.
Wir haben den Versuch ja gemacht, aber der Versuch hat ja stattgefunden in dem Sinne. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, was sich, als die Schuldenbremse eingeführt wurde oder angekündigt wurde.
Ach so, meinst du? Ja, okay.
Sind ja 100 andere Dinge auch noch passiert. Also wie so ein einfacher Vorher-Nachher-Vergleich funktioniert halt auch nicht. Also was macht man? Und da hat sich in den letzten Jahren ein statistisches Verfahren herausgegeben, da nennt man die Synthetic Control Cohort Approach, wo du sozusagen aus anderen Ländern, real existierenden Ländern, einen statistischen Zwilling für die Bundesrepublik Deutschland zusammenbaust, ja, mit statistischen Verfahren. Also du gibst dann bestimmte Gewichte für diese Länder, wo dann dieses künstliche Land sozusagen, also die Konstituentenländer, die einzelnen Länder sind real und da nimmst du die realen Daten von denen, aber du gewichtest die eben entsprechend, sodass jedenfalls vor der Einführung der Schuldenbremse ein Land herauskommt, das aussieht wie die Bundesrepublik Deutschland, ja. Und das müssen eben dann Länder sein, die Schuldenbremse nicht haben, beziehungsweise schwächere Fiskalregeln haben, was, glaube ich, auch ein bisschen ein Problem für das Papier ist, weil alle Länder haben irgendwelche Fiskalregeln irgendwo und das ist gar nicht so einfach und auch unterschiedlich strikte Fiskalregeln. Also es ist ganz schwierig, das wirklich zusammenzubauen. Also jedenfalls machen die das, ja, mit diesem statistischen Verfahren. Damit ein anderes Beispiel, damit die Hörer sich ein bisschen vorstellen können, wo das noch angewendet wurde. Kollege und Freund von uns, der Benny Born und andere Kollegen haben sich da zum Beispiel die Corona-Effekte in Schweden angeguckt. Also auch das ist ein Problem. Du hast ein ganzes Land.
Oder Brexit.
Oder den Brexit haben sie sich angeguckt und haben den dann verglichen mit anderen Ländern. Also das kann man alles nachlesen, Benny Born, auf Benny Borns Webseite zu gehen. Da sieht man das sehr stark angewandt, ja. Und also es ist durchaus ein reputierliches Verfahren. Christian wird gleich jetzt was dagegen sagen. Und die Findings oder die Resultate sind ganz kurz referiert. Ist vielleicht auch nicht verwunderlich gegeben, das Set der Autoren, dass eben rauskommt, dass tatsächlich die Schuldenbremse tatsächlich zu einer Defizitreduktion geführt hat, also das getan hat, was sie tun soll. Und sie hat, dann gab es ja noch die andere Kritik, dass Leute gesagt haben, ja, es kann sein, dass das Defizit reduziert wird, aber eben auch die Investitionen, ja, die öffentlichen Investitionen. Und das wollen wir nicht. Oder möglicherweise, das ist ein Trade-off, den wir genauer spezifizieren müssen. Und die sagen halt, den Trade-off gäbe es nicht. Das hätte die Investitionen gegenüber dieser hypothetischen Bundesrepublik aus den anderen Ländern zusammengebaut nicht gegeben. Also das mal so in einem Kurzreferat, was in dem Papier gemacht wurde. Und
diese Idee mit dem synthetischen Land, das ist ja eine ganz nette Idee, akademisch. Aber ich habe die Befürchtung, dass daraus Politik gemacht werden könnte. Und wäre das zulässig? Also könnte man so weit gehen? Also ist das außerhalb einer ich sag mal, ein bisschen despektierlich, das ist eine intellektuelle Spielerei letztendlich, oder?
Ja, also follow the science, also würde ich schon sagen. Also wenn du glaubst, dass das richtige Kontrafaktum ist, dann kannst du natürlich, sollte man das natürlich schon zur Politikgrundlage nehmen. Aber das ist halt die Frage.
Das ist es halt nie. Ich halte das für ich halte diese Methode für.
Jetzt gibst du Benny einen mit.
Ja, das habe ich ihm auch schon gesagt. Und er hat auch drüber gelacht. Also ich
Moment, halt warst du nicht am Paper beteiligt?
Ich halte das im Kern für eine Scharlatanerie. Und zwar.
Jetzt bin ich gespannt.
Und zwar, weil. Also die Methode ist gut begründet, wenn du Individuen hast, die nicht interagieren, also individuelle Beobachtungsreihen hast, die zunächst einmal nicht interagieren, außerdem strukturell stabil sind und sich die Verteilung von Schocks, die treffen, sich nicht verändert. Ja, also da muss sehr viel sozusagen, du musst sehr viel annehmen über, da passiert sehr viel Zufall. Dann müssen die nicht exakt gleich sein, aber im Grunde genommen müssen die sich für alle anderen Dinge, die sie gemeinsam treffen, normalerweise parallel bewegen. Ja, alle großen Effekte. Und das ist halt bei so einem Länderpool alles nicht vernünftig erfüllt.
Zumal ja die Länder einerseits ähnlich sein müssen, damit sie eine gute Vergleichbarkeit da sind. Aber das bedeutet halt auch, würdest du vermuten, dass
die meisten was miteinander zu tun haben.
Dass die meisten was miteinander, die sind geografisch schon mal in der Nähe voneinander, ja. Das sind ja OECD-Länder, die genommen haben. Genau. Und dass sie irgendwas miteinander zu tun haben, richtig.
Ja, die handeln miteinander und so weiter. Und dann musst du halt annehmen, dass derjenige, den du dir anguckst, der muss halt verschwindend klein sein und Deutschland ist nicht verschwindend klein. Das ist die eine Dimension. Also sozusagen
Spillover. Deutschland wird Auswirkungen auf die anderen haben, sagst
genau,
du.
Genau. Das heißt, ja, also jetzt, diese Dimension wäre vielleicht für Luxemburg ganz gut erfüllt, aber wahrscheinlich für Deutschland nicht. Das zweite, was du annehmen musst, das nichts nennenswert Ungewöhnliches, was lokalisiert ist, in der Zeit passiert. Das heißt, zum Beispiel, das ist bei Bennys Brexit-Studie und Trump-Studie der Fall, da ist nämlich einmal in der Vergleichsgruppe für Großbritannien, wir sind die USA, und einmal ist in der anderen Studie Großbritannien in der Vergleichsgruppe für die USA.
Okay.
So. Und du kannst halt nicht behaupten, es ist passiert, also entweder passiert halt nur der Brexit als Außergewöhnliches oder es passiert nur Trump als Außergewöhnliches. Aber beides kannst du nicht haben. So, und das ist natürlich ein Problem. Zu behaupten, seit der Einführung der Schuldenbremse sei auf der Welt nichts Außergewöhnliches passiert, mit lokalisierten Effekten, ist problematisch. Das zweite Problem, was ich mit der Methode habe, jetzt kann es sein, dass sozusagen die Methode wählt automatisch den sogenannten aus einem Donor-Pool die tatsächlichen Länder aus, die man nimmt. Und dann kann man einschränken, ob man erlaubt, negative Gewichte zu haben oder nur positive Gewichte. Die erlauben hier nur positive Gewichte. Jetzt kann man sich angucken, welche Länder
Feld,
da drin.
Feld und all.
Genau. Ja. Also nicht Benny, sondern, ne?
Ja. Feld. Nur das klar ist für die Zuhörer, genau.
Ja, genau. Da ist jetzt typischerweise zum Beispiel das UK wird in den Donor-Pool gewählt. Ja, aber da passiert ja Brexit in der Zeit. Das hat jetzt keine Auswirkung, der besonders ist auf den Donorpool, weil so Brexit ist irgendwie so ein normaler Schock, der normal in dem Sample passiert, was man sich vorher angeguckt hat, oder ist es halt ein außergewöhnlicher Ausreißer? Das ist die eine Dimension. Die zweite Dimension ist, durch die Auswahl von dem Donorpool und die Auswahl von der Frage, erlaube ich negative Gewichte oder nicht, hat der tatsächliche Wissenschaftler, der da die Dinge macht, hat einen ziemlich großen Hebel, mit dem er Ergebnisse bewegen kann. Und jetzt konkret auch noch für diese Studie machen Sie, das habe ich auch, ich bin ja auch in der Thank You Note erwähnt, weil ich das Papier auch mal diskutiert habe quasi im Finanzministerium. Das ist eines der Probleme, was das Papier hat, ist, das künstliche Deutschland erfüllt Budgetrestriktionen, die immer erfüllt sein müssen, nicht. Warum? Weil das künstliche Deutschland für jede Variable, die ich mir angucke, ein anderes künstliches Deutschland ist.
Ah, okay, verstehe.
Und da würde ich schon sagen, okay, Nachtigallikör der Trapsen, ne? Das ist ein Problem dieser konkreten Studie hier.
Wenn du das Kontrafaktum für Investitionen anguckst und für das Budgetdefizit,
genau,
ist also das künstliche Deutschland jedes Mal anders.
Ach genau, so. Für die Verschuldungsquote ist das künstliche Deutschland hauptsächlich Korea und Schweden. Ein bisschen noch Litauen, UK und Polen. Ja? Wenn ich mir jetzt für das allgemeine Government das angucke, das ist künstliche Deutschland, Finnland, Japan und Korea. Schwerpunktmäßig, die anderen tauchen dann auch auf.
Also werden so allgemeine Gleichgewichtseffekte schon mal voll rausgeschmissen hier.
Genau. Okay. Wenn ich mir aber die Investitionsquote angucke, dann ist eigentlich das künstliche Deutschland hauptsächlich Kanada, Belgien und Italien. Wie soll das denn gehen?
Wenn ich dir jetzt mal folge auf dem Pfad der Charlatanerie-Vermutung.
Also nicht speziell für das, ich sag, die Methode selber öffnet Tür und Tor für Charlatanerie und dieses Papier ist überhaupt nicht außergewöhnlich in der Schiene der Literatur.
Warum wird sowas dann gemacht, wenn das auf so tönernen Füßen steht?
Weil die Ökonomen völlig irre geworden sind in ihrem Kreuzzug für Kausalität.
Dazu noch modellfreie Kausalität. Das war durchaus reputierlich, ist es immer noch auch. Solche Fragen eben mit allgemeinen Gleichgewichtsmodellen, numerischen allgemeinen Gleichgewichtsmodellen zu beantworten, die genau diese Schwächen eben nicht haben. Die andere Probleme haben, weil du da viel mehr Annahmen reinstecken musst an deine Theorie. Das stimmt schon. Aber ja, wir haben es, was diese
Moment, nach Kausalität. Faulheit? Hast du das gerade Faulheit genannt? Also wenn ich mehr Annahmen reinstecken muss, muss ich mehr arbeiten, oder?
Naja, die sind, naja, ja, musst mehr arbeiten, aber die sind natürlich, können immer angegriffen, du bist, du machst es angreifbar, okay, oder bezweifelbarer. Wenn du dir das so in einem Diskurs vorstellst, so in einem Dialog, dann sagt halt, angenommen, du hat jetzt, Christian und ich, wir schreiben da jetzt ein allgemeines Gleichgewichtsmodell, kalibrieren das, bla, bla, bla. Naja, da hat dann so jemand wie Sebastian Dullien vom Gewerkschaftsinstitut, der hat da eine Liste von 10 Annahmen, die er angreifen kann. Und sicher, wir können dafür argumentieren oder gegen seine Angriffe argumentieren, aber das ist dann für Politiker oftmals immer schwerer nachzuvollziehen, diese Argumente. Und am Ende ist es in so einem Diskurs sehr leicht zu haben, dass du, naja, die einen sagen das, der andere sagt das, naja, wissen wir jetzt auch nicht, wenn wir glauben.
Oder machen wir halt das, was meiner politischen Ideologie am nächsten steht.
Ja,
machen
das sowieso, ne? aber so dann diese kausalen Dinge, auch die brauchen viele Annahmen. Die haben die ja jetzt gerade diskutiert. Christian hat es ja alle auf den Tisch gelegt. Also ist gar nicht so, aber die sind andere Arten von Annahmen. Das sind statistischere Annahmen. Das sind nicht sozusagen ökonomische Annahmen, wo bei statistischen Annahmen viele Leute verstehen die Statistik dann nicht so und die sagen, naja, das ist irgendwie was Technisches, das wird schon stimmen so, ja. Mhm. Während bei den ökonomischen Annahmen, naja, da haben die Leute dann oftmals sozusagen eine eigene Meinung, ja, so nach dem Motto, naja, aber Leute sind doch gar nicht so oder so, verstehst du? Also ich glaube, das schon von der reinen politisch-ökonomischen Rhetorik kann ich schon verstehen, warum viele Ökonomen sozusagen in diesen Kausalitätswahn eingestiegen sind, der vermeintlich ein Free Lunch ist, weil man eben sozusagen weniger ökonomische Theorie braucht. Aber du brauchst, wie gesagt, Christian hat es ja jetzt sehr schön dargelegt, sehr viel statistische Theorie, die aber, glaube ich, opaker ist für den Laien, oder? Wie siehst du das, Christian?
Ja, definitiv. Und du hast in der Regel die Frage von externer Validität. Also selbst jetzt unabhängig von, also im Allgemeinen über diese Kausalitätssachen, dann habe ich irgendwie einen Spezialfall identifiziert, in dem ich sagen kann, glauben wir das mal alles, wie ich mache A und das hat Effekt B
in wie diesem du Spezialfall. Hier sehen kannst, ja.
Mhm, ja, verstehe. In diesem Spezialfall. Ob das immer noch gilt im Allgemeinen und dann, wenn ich auch noch andere Wechselwirkungen mit berücksichtige, ja, das ist halt, das funktioniert halt nicht. Also stell dir vor, ich mache die Aussage, ich kann mit der Faust eine Wand bewegen, okay? Und jetzt zeige ich dir als mein Experiment, habe ich wirklich festgestellt, ich habe da so eine ganz dünne Rigipswand und die ist auch nicht groß verankert am Boden und ich hau dagegen und die bewegt sich. Ja, dann kann ich ja nicht folgern, ja, also ich habe jetzt festgestellt, so die Physik, das funktioniert, ja, die Kraftübertragung von meiner Faust auf die Wand kann eine Wand bewegen. Und wenn ich das jetzt übertrage und sag jetzt sozusagen die allgemeine Gleichgewichtstheorie ist, ich kann jetzt damit auch ein Haus bewegen mit meiner Faust, indem ich dagegen schlage, da gibt's natürlich Gegenkräfte, die da wirken. So, und partiell kann ich natürlich mit der Faust die Wand bewegen, aber die Vorstellung, ich könnte jetzt mit meiner Faust ein ganzes Haus ernsthaft bewegen, ist halt Quatsch.
Mit mir hat jemand diskutiert darüber, dass der Klimawandel tatsächlich von den Raketenstarts käme, die wir hier seit Jahrzehnten durchführen würden, denn dadurch würde die Erde näher an die Sonne rücken. Man müsste ja nur mal gucken, was passiert, wenn man gegen einen Fußball tritt. Das war für den ein valides Argument. Kommt mir ein bisschen so vor wie das, was du gerade beschreibst.
Ja. Genau. Es ist wahrscheinlich von der Physik her auch richtig. Bruchteile von Mikrometern oder so. Keine Ahnung. Ja, aber genau, das ist halt, wo man sagt, okay, wo man sagen würde, okay, ich muss das rauszoomen, das Große sehen, die Gleichgewichtseffekte sehen und so weiter. Und da als Makroökonom habe ich da einen Bias dagegen, dann zu sagen, ja. Mich interessieren zunächst erstmal die Korrelationen und ob die Theorie, die ich habe, mit dem, was ich beobachte, übereinstimmt und ob die Theorie, die ich habe, Sinn macht. Und dann kann ich innerhalb von theoretischen Überlegungen über Dinge nachdenken. Das ist für mich immer noch nachvollziehbarer. Also es ist nicht datenfrei, ist klar, nicht irgendwie, ich wache morgens auf und denke mir, die Welt soll so sein. Das ist quantitativ
theoretisch.
Sondern es ist quantitativ theoretisch, aber eben funktioniert weder ohne Theorie gut, noch ohne Daten gut, aber dieser extreme Fokus ist manchmal sinnvoll und kann auch überzeugend sein, zu sagen, ja, wenn ich jetzt grundsätzlich anzweifeln würde, in meinem Beispiel bleiben, dass ich irgendwie Kraft übertragen kann von meiner Faust auf eine Wand, dann könnte ich so ein Experiment durchführen, wo ich sage, guck mal, ich kann eine Wand bewegen, diese Kraftübertragung findet tatsächlich statt. Und da ist sozusagen die Kausal zu etablieren, durch ein Experiment in dem Fall oder durch Daten, die eben schaffen, sehr dicht an ein Experiment ranzukommen. Das kann sinnvoll sein, aber es ersetzt nicht das Große und Ganze. Und dann ist eben das Problem, dass man geschickt, also es ist eben auch nicht so Annahmen und frei und manipulationsrobust, wie man vielleicht denken könnte, weil durch geschickte Wahl von Samples und hier in dem Fall vom Donorpool oder so und von Methodik, da kann ich eben die Ergebnisse auch durch beeinflussen und das springt nicht notwendigerweise ins Auge. Insofern alles immer mit ein bisschen Abstand zu genießen. Ich glaube, sozusagen wissenschaftliche Evidenz entsteht eben aus einer Vielfalt von Dingen.
Niemals von einer einzelnen Studie. Das
genau. Sollte
man wirklich als Warnhinweis, also es gilt auch für unsere Studien, ja, die wir schreiben, immer als Warnhinweis
dazu sagen. Wir schreiben sofort die Wahrheit auf, nichts als genau. Die Wahrheit.
Weil wir ja da unmittelbaren Zugang zu haben.
Genau. Ewige Wahrheit. Ja, wobei, du bist jetzt nicht mehr in Notre Dame. Das ist natürlich
so, ja,
ist die Distanz zur ewigen Wahrheit ist
Wahrheit
groß
geworden. Ich,
ja, jetzt
ich,
jetzt fährt ja. Der Heilige Geist halt nicht mehr in Rüdiger, sondern Rüdiger zum Heiligen Geist.
Ja. Genau. Also, ne, sozusagen, das ist sicherlich interessant, was die gemacht haben. Vielleicht habe ich mich ein bisschen ereifert, aber vielleicht manchmal ist ja fürs Zuhören ganz nett, scharfe Worte zu formulieren. Das ist sicherlich eine Sache, die ein Diskussionsbeitrag ist, aber ich glaube nicht, die Diskussion schließt. Aber eine Menge Effekte, die finden, die etablieren, sind ja durchaus auch Effekte, die mit Literatur übereinstimmen. Also wenn ich die jedenfalls so interpretiere, dass falls das eine gilt, dass man dann das andere auch findet und das klingt sinnvoll. Ja, also falls man tatsächlich findet, dass die Schuldenbremse die Staatsverschuldung reduziert, das liegt ja nahe, also das ist sicherlich der wenigst überraschendste Teil, dann liegt auch nahe aus theoretischen Überlegungen und anderen Studien, dass das die zu zahlenden Zinsen reduziert.
Jetzt beschäftigen wir uns mit unserem Problemkind, dem Arbeitsmarkt, und zwar dem europäischen Arbeitsmarkt. Es gibt ein Paper, das heißt Eurosclerosis at 40, Labor Market Institutions Dynamism and European Competitiveness. Der Arbeitsmarkt ist sklerotisch, also verhärtet, unbeweglich.
Ja, also da ist es ganz nützlich. Also das ist ein Papier von unserem deutschen Kollegen in Berkeley, Benjamin Schöffer. Etwas jüngerer Kollege als wir das sind, Makro-Arbeitsmarkt unterwegs, sehr ausgewiesen und das ist jetzt kein sondern Grundlagenforschungspapier, sondern sehr ein Policy Paper, das er beim EZB-Forum in Sintra diesen Sommer vorgestellt hat. Die Hörer kennen vielleicht Jackson Hole, das ist ja die amerikanische Sommerkonferenz der Zentralbanken, wo halt die ganzen Banker und Wissenschaftler sich treffen und sowas ähnliches gibt es eben für Europa auch in Sintra, Portugal, und das hat er dieses Jahr vorgestellt und ich habe gehört, ich war nicht selber nicht da, aber ich habe sozusagen von dem Professional Gossip-Mühle habe ich eben gehört, dass das durchaus große Wellen geschlagen hat. Und zwar, um das zu verstehen, glaube ich, muss man ein bisschen dogmenhistorisch oder wirtschaftshistorisch gehen. Es gab mal so, Christian wird sich auch noch daran erinnern, so in den späten 90er Jahren, um die Jahrtausendwende, sind ziemlich viele Papiere darüber geschrieben worden, warum die europäische Arbeitslosenrate so viel höher ist als die in Amerika. Ja. Und da gab es verschiedene Theorien, über Steuern hat man da nachgedacht und alle Regulierungen und alles Mögliche. Und das war eine ziemlich aktive, also Leute wie, keine Ahnung, Olivier Blanchard zum Beispiel haben einen Großteil ihrer Karriere damit verbracht, das irgendwie da Fortschritte zu machen. Und weil die Fakten waren eigentlich tatsächlich so, dass die europäischen Arbeitslosenzahlen persistent höher waren als die in Amerika. So, und dann sind die irgendwie, haben die sich so ein bisschen angenähert und die, also da wurde dann viel über Arbeitsmarktreform tatsächlich nachgedacht für Europa und wir hatten ja auch eine in einem wichtigen Land, nämlich in Deutschland, die hat vier Reformen, aber sonst eigentlich nicht so viel in Europa und aus irgendwelchen anderen Gründen, vielleicht hat Christian eine Meinung dazu, was das ausgelöst hat, gab es ein bisschen so eine Konvergenz von diesen Arbeitslosenraten und die sind ja auch heute durchaus näher aneinander, also die USA ist immer noch ein bisschen niedriger so im Schnitt, aber diese ganz großen, sagen wir mal, wirklichen großen Lücken oder Unterschiede, die gibt's jetzt nicht mehr.
Naja, ich meine, guck mal in das Papier Abbildung 3, dann stellst du fest, die Europäische Union ist eben nicht ein Land. Und das die USA sind sicherlich auch, ne? Also Deutschland hat eine niedrigere Arbeitslosenrate als die USA. Vergleichbare Arbeitslosenraten hat Deutschland 3,1%, die USA 3,5%, Spanien 12,6%.
Was ich eigentlich sagen will, ist, man hat so akademisch ein bisschen das Interesse verloren. Und was Benjamin jetzt hier macht, ist zu sagen, selbst wenn dich die Arbeitslosenraten angenähert haben, das ist einfach zu kurz gesprungen. Wir müssen auf andere Indikatoren des Arbeitsmarkts schauen. Und wenn wir das tun, dann stellen wir nach wie vor einen sehr großen Unterschied. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, das Arbeitsmarkt in den USA vor Trump fest. Also wir reden jetzt noch nicht über die ganz aktuelle Entwicklung. Also Trump macht jetzt alles ganz, und dem Arbeitsmarkt geht es zurzeit nicht gut in den USA, aktuell jetzt. Und zwar ziemlich klar ausgelöst durch Trumps verrückte Wirtschaftspolitik. Also wir reden jetzt schon noch über die sozusagen die vorherige Zeiten, also inklusive auch was sozusagen das Herauskommen aus dem Covid-Tief angeht und so weiter. Und Benjamin sagt eben, wenn du dir da verschiedene Indikatoren anguckst, und das ist eben es geht eben so um den Reallokations-Approach an. Also es geht nicht nur darum, dass du dir einfach anguckst, was sind die Arbeitslosenraten, sondern auch, wie dynamisch ist der Arbeitsmarkt und wie schnell ist der Arbeitsmarkt in der Lage, entlassene Leute wieder in Arbeit zu bringen? Wie gut ist der Arbeitsmarkt in der Lage, aus der Arbeitslosigkeit in Jobs zu bringen? Also und wie gut ist der Arbeitsmarkt in der Lage, Neugründungen zu machen? Wie gut ist dann eine solche Ökonomie, eine dynamische Ökonomie in der Lage, Innovationen zu führen, AI oder zu adaptieren oder auch überhaupt Informations- und Computertechnologie zu adaptieren. Und in allen diesen sozusagen, wenn man sich sozusagen diese Maßstäbe anguckt, sagt Benjamin, ist der sozusagen der europäische Arbeitsmarkt im Grunde genommen so sklerotisch wie eh und je. Und er sagt halt, das ist auch einer der Gründe. Es geht hier natürlich, die ganz große Überschrift ist natürlich auch der Draghi-Report, also mit anderen Worten die Wachstumsschwäche Europas, ja. Benjamin sagt, dass eben der europäische Arbeitsmarkt sozusagen immer noch oder dessen Institutionen, und übrigens Benjamin ist eher ein Linker, gell, das ist kein gnadenloser Hire-and-Fire-Kapitalist, der hat sehr viel zu Gewerkschaften, auch den positiven Rollen von Gewerkschaften, betrieblicher Mitbestimmung gearbeitet, und um das mal auch politisch sozusagen ein bisschen einzuordnen, aber er sagt halt, dass die Institutionen designt wurden für eine Zeit, als sozusagen das verarbeitende Gewerbe die noch eine dominierende Rolle gespielt hat, als es sehr langfristiges Kapital gegeben hat, als also Kapitalanleger einen sehr langen Horizont hatte, als Innovation eher so schrittweise war und nicht disruptiv war, ja. Als man zum Beispiel sehr, sehr jobspezifische Fähigkeiten gebraucht hat, also Stichwort zum Beispiel deutsches Ausbildungssystem. Das deutsche Ausbildungssystem ist eben sehr gut, Leute sehr spezifisch auf einen bestimmten Job zu trainieren. Und solange es gilt, dass diese Jobs 40 Jahre leben bleiben, dann ist es sehr hocheffizient und hat Deutschland unheimlich produktiv gemacht. Er sagt aber, wir leben in dieser Welt nicht mehr, ja, sondern wir haben der Dienstleistungssektor, wir haben viel mehr disruptive Innovationen. Wir haben die Arten von Fähigkeiten, die man braucht am Arbeitsmarkt, die ändern sich viel rapider, als es noch war. Und die europäischen Institutionen reflektieren das nicht. Ja, er nennt da dann auch ein paar, also sowas wie Seniority-Driven Employment Protection, also dass du, je älter du bist, desto weniger kannst du entlassen werden. Du kriegst so berufsspezifisch ganz schwierig sozusagen Berufe zu wechseln, weil du eben sozusagen, weil oftmals diese innerhalb eines Berufes deine Lebenserwartung deine Erwartung von Lohnsteigerung, die kommt erst am Ende oftmals, ja, wenn du dich da so hochgearbeitet hast. Du hast nach wie vor zum Teil sehr großzügige Arbeitslosenversicherungen. Du hast auch sowas wie sehr massive Non-Compete-Clauses. Also mit anderen Worten, was europäischen Arbeitnehmern vorgeschrieben wird, dass sie nicht zu anderen Arbeitgebern in der gleichen Branche und so gehen dürfen für lange Zeit. Offensichtlich scheinbar viel stärker als in Amerika. Also dass das Gesamtbild ist eines sehr sklerotischen Arbeitsmarkts. Aber wie gesagt, man darf das nicht nur an den Arbeitslosenraten festmachen, denn allgemein allgemeinen Arbeitslosenraten, sondern daneben diesen anderen, ja, Dynamismusindikatoren, sagt er. Und wenn jetzt Europa über eine Wachstumsagenda nachdenkt, neben all den anderen Dingen, über die wir auch schon gesprochen haben, also Vollendung der Kapitalmarktunion, Bankenunion etc. etc., sagt er, müssen wir Europäer auch nochmal so ehrlich sein und uns unsere Arbeitsmarktinstitutionen anschauen, ob die noch wirklich sinnvoll sind für das 21. Jahrhundert.
Und sind sie?
Er sagt nein.
Also das Papier, was er da zusammengestellt hat, setzt erstmal eine Reihe von interessanten Statistiken zusammen. Aber für mich folgt die Behauptung aus keiner einzigen dieser Statistiken. Also sie sind alle interessant, aber dieses Dynamism-Argument, das ist ja nicht neu. Das ist ja schon x-mal vorgetragen worden. In den 90er Jahren sagtest du ja auch.
Nein, da haben wir noch nicht so über Missallokation, haben wir da noch nicht so nachgedacht.
Oh, massiv über, also die ganzen Sachen von Haltiwanger und so, die gingen schon in die Richtung, ja.
Ist denn die EU oder die Eurozone, ist die überhaupt in einer solchen Weise homogenisierbar, dass man solche Aussagen treffen?
Also das ist ein erster wichtiger Punkt. Die Frage von, also die Arbeitsmarktregulierung ist eine nationale Regulierung in Europa, viel mehr als in den USA, sie sozusagen auf dem Staatenniveau passiert. Das ist ein Hindernis auch für eine ganze Menge von europäischer Politik, weil du zum Beispiel Schwierigkeiten hast, eine europäische Art von Arbeitslosenversicherung, die aus fiskalischer Sicht sinnvoll wäre, zu machen, wenn die Länder dagegen spielend ihre eigene Arbeitsmarktpolitik freisetzen können. Das ist ein anderes Thema aber. Die Frage zunächst einmal von, da gibt es unterschiedlichste Aspekte, weshalb man sich fragen kann, wie viel von dieser Idee des mehr Wechsel unbedingt besser ist oder auch jetzt nur besser sei, das finde ich, ist, das überzeugt nicht so richtig. Weil auch wenn man erstmal in die USA, in die Daten reinguckt, dann ist es so, dass die durchschnittliche Verweildauer in Jobs in den USA sehr kurz ist. Das hat aber schwerpunktmäßig damit was zu tun, dass es Verweildauern in Jobs gibt, die es bei uns nicht gibt. Nämlich 3 Tage. Ja, sowas. Das gibt's bei uns nicht, weil die Kosten, jetzt kann man sagen, oh, das ist aber ganz schlimm, dass die Kosten dafür so hoch sind und deshalb verlieren wir ganz viel, das glaube ich aber nicht, weil das alles Bullshit-Jobs eigentlich nur sein können. Weil auch bürokratische Kosten, solche Jobs entstehen zu lassen, die sind zu groß und gleichzeitig der Markt aber eine Lösung dafür anbietet, im Übrigen. Leute, die dauerhaft bei Zeitarbeitsbetrieben beschäftigt sind. Die gibt's. Und da wissen wir mittlerweile auch detaillierter zu Arbeit in Zeitarbeitsbetrieben, dass wenn man mal aber für die
Qualifikation. Überall in Europa oder nur in Deutschland?
Also die gibt's in Deutschland. Und Deutschland ist ein großer Arbeitsmarkt. Und das ist eine wichtige Dimension. Ja, also, und in Deutschland gibt's insbesondere diese kurzen Jobs nicht.
Ja, ja, aber ich glaube, Benjamin hat ja auch nicht gegen Deutschland geschrieben, sondern ich weiß nicht, ob ja, das in Europa so
der Fall gibt's ist. In Südeuropa gibt's diese kurzen Jobs, gibt's schon. So, und jetzt ist die Frage, sind diese kurzen Jobs total wünschenswert, wenn jeder sich da irgendwie neu einarbeiten muss, ständig?
Nein, aber um Match Quality festzustellen, haben wir doch auch ein Papier geschrieben, Christian. Also du willst schon, Match Quality ist am Anfang nicht so sichtbar, dann willst du darüber lernen. Ob das jetzt 3 Tage sind, da hast du natürlich recht, das scheint mir Bullshit zu sein. Aber das kannst du schon in, sagen wir mal, den ersten 3 Monaten lernen, ja?
Ja, das wird ja auch gemacht. Und dann ist die Frage sozusagen, wenn ich mal darauf konditioniere, auf Arbeitnehmer, die schon mindestens für 2 Jahre im Betrieb sind, dann ist richtig, dass die in den USA häufiger wechseln. Die erwartete Verweildauer, Gesamtverweildauer ist dann in den USA sowas wie 15 Jahre oder 10 und bei uns ist es ja 20. Also auch der typische Arbeitnehmer in den USA ist immer noch so, dass der halt, ja, der wechselt seinen, also der mal halt länger irgendwo bleibt, der wechselt seinen Job dann in seinem Leben 4-mal und in Deutschland wechselt er den 2-mal im Schnitt. Daraus jetzt riesige Allokationsverluste zu bauen, das sehe ich nicht.
Wenn du sagst, dass sich alle 10 oder 15 Jahre neue Technologien ergeben, an die sich angepasst werden sollte, die aber dann in Europa eben verpasst werden oder mit der größeren Verzögerung.
Das ist ja so, wenn ich sozusagen historisch sogar gucke, ist das ja falsch. Die letzte große technologische Wende war die Roboterisierung. Die ist in Europa viel mehr passiert. Betriebe haben da rein investiert, da gibt's die Arbeiten von Jens Südekum zu, die Mitarbeiter weiterzubilden und dann die neue Technologie anzupassen, mit durchaus großem Erfolg. Natürlich gibt's andere Dimensionen, die wichtig sind und problematisch sind und bestimmte, insbesondere in Südeuropa, bestimmte Dimensionen des Kündigungsschutzes.
Ja, die wirklich alte Leute, also wir haben in Südeuropa ja nach wie vor das Problem der Jugendarbeitslosigkeit, die es den Jungen nicht erlauben, auch fähigen Jungen nicht erlauben, weil einfach irgendwelche Leute sozusagen bis in die Rente irgendwo sitzen können. Also das ist doch, glaube ich, ein reales Problem.
Das ist nicht das Verstopfungsproblem, das Kernproblem. Das eine Problem ist, dass in einer Reihe von südeuropäischer Länder viel zu früh in Rente gegangen wird. Und zwar mit dem Verstopfungsproblem sozusagen argumentiert ist es. Das andere Problem ist, dass du dieses 3-Monats-Screening so schlecht machen kannst. Und die Leute dann auch für Fehlverhalten nicht feuern kannst. Ja, also in Deutschland ist es so, du wirst einen Arbeitnehmer immer los. Also der Kündigungsschutz ist da, der hat Kosten, sozusagen produziert Kosten, aber wenn du einen Arbeitnehmer wirklich loswerden willst, weil er die ganze Zeit Scheiße baut, dann wirst du den los.
Naja, in Deutschland glaube ich dir das sofort, wir haben ja ein Papier darüber geschrieben, wir sehen ja genau diesen Churn in so einem, zwei Quartalbereich sehen wir ja in Deutschland, der ja massiv ist.
Ja.
Wir sehen ja massiven Churn in Deutschland, was das angeht.
So, also insofern, es gibt einen Teil des europäischen Arbeitsmarkts, der besonders problematisch ist. Aber das sozusagen für den gesamten europäischen Arbeitsmarkt zu sagen, sehe ich nicht. Das erste ist erstes. Das zweite ist, also sozusagen die Heterogenität ist groß und deshalb dieser gesamteuropäische Schluss, das ist das Problem, das sehe ich nicht. Das zweite ist diese extrem positive Sicht auf Umschlagshäufigkeit von Arbeitnehmern, wie häufig die den
als
Arbeitgeber...
Ziel per se, ne?
Als Ziel per se. Das sehe ich überhaupt nicht, dass das notwendigerweise sinnvoll ist. Warum? Weil du ja Kosten damit produzierst. Und die Frage ist, wem du die Kosten auferlegst. Und es kann durchaus sinnvoll sein, einen Teil der Kosten dem Arbeitgeber aufzuerlegen. Ja, zu sagen, guck dir die Person doch mal erstmal gut an, die du einstellst. Und dann ist die Frage sozusagen, es kann gut sein, dass wir in Europa dann Dinge wählen wie, ja, du darfst hier mal ein Praktikum machen. Das ist aber übrigens keine Beschäftigung. Ja, du darfst mal 2 Tage Probearbeiten kommen. Und dann sehen wir, ob das für dich passt, ob es für mich passt. In den USA, wo die bürokratischen Kosten niedriger sind, ja, schreibst du für 2 Tage einen Arbeitsvertrag. Dann wird der auch bezahlt. Also sozusagen, gibt noch Fragen, Detailfragen von, was in der Statistik auftaucht in dem einen Land oder in dem anderen Land, weshalb die Sachen dann auch nicht ganz so vergleichbar sind. Aber ja, natürlich gibt es eine Reihe Dinge, wo man sagt, da muss man mal in Europa gucken. Und interessant ist ja auch zum Beispiel die Statistik, die ja zeigt, dass Arbeitsmarktregulierungen im Gegensatz zu anderen Regulierungen in Europa zugenommen haben über die letzten 15, 20 Jahre. Und da kann man sich schon überlegen, ist das vielleicht ein Überschießen? Ich sag nur, dass diese Dimension von nur positiv auf diesen Wechsel von Arbeitsplätzen zu gucken, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Außerdem muss ich ja auch eine andere Meinung vertreten als du.
Natürlich, doch klar. Als alter Soze musst du natürlich hier,
das sowieso.
Spaß beiseite.
Die Lösung, zumindest bilde ich mir ein, das jetzt rausgehört zu haben, die Lösung gegen die, also angenommen, diese Sklerose ist vorhanden, dann ist die Lösung dieses Problems eine Dynamisierung der Arbeitsmärkte oder des europäischen Arbeitsmarktes. Jetzt sind natürlich die Dinge, die vor allen Dingen Rüdiger aufgezählt hat, also sowas, ne, Kündigungsschutz und solche Sachen, das ist ja, wenn ich das jetzt politisch betrachte, das sind ja zivilisatorische Errungenschaften eigentlich.
Ja, aber halt, du musst halt verstehen, sozusagen, wenn du die deutsche Perspektive nimmst, wenn du Deutschland mit den USA vergleichst, wir haben keine höhere Arbeitslosigkeit, ja, wir haben eine geringere Dynamik, aber das, wenn man auf einen längeren Zeitraum guckt, das ist vielleicht alles nicht so problematisch, was am Arbeitsmarkt passiert. Die Problemarbeitsmärkte in Europa sind in Südeuropa vor allem. Und zum erweiterten Südeuropa mag man da vielleicht auch schon.
Naja, wir haben in Deutschland schon Probleme mit Technology Adoption und solchen Sachen. Die dauern einfach länger. Jetzt kann man sagen, es liegt gar nicht am Arbeitsmarkt, das hat andere Gründe. Das ist ja zumindest mal die Behauptung von Benjamin, dass man da auch den Arbeitsmarkt sich mal anschauen würde. Also insofern hat es für mich schon einen Horizont geöffnet, weil ich habe eben auch auch in politischen Gesprächen in Berlin eher auf so andere Dinge hingewiesen, wie Kapitalmarktunion, Bankenunion, wie gesagt, ist die ganze Latte, die immer wieder kommt.
Ja, und auch die nicht-tarifären Handelshemmnisse im Dienstleistungsbereich, die sind massiv. Wir haben implizite riesige Zölle innerhalb der EU.
Alles richtig. Was Benjamin, glaube ich, dann doch zeigt, ist, dass man vielleicht sich bestimmte Dinge auch nochmal im europäischen Arbeitsmarkt anguckt, wo man so ein bisschen tatsächlich den Mojo für die Reformen verloren hatte, weil man gesagt hat, naja, so groß sind die Arbeitslosen, lass mal was anderes machen. Und übrigens, es sind ja auch nicht nur Dinge, die gegen die Arbeitnehmer gehen, ja, also oder gegen alle Arbeitnehmer gehen. So Sachen wie, dass du nicht anheuern darfst bei demselben Arbeitnehmer in deiner Branche für viele Jahre, ja, das ist ja ein Arbeitnehmerrecht, das unterdrückt wird. Das ist ja pro Arbeitgeber. Ja, zum Beispiel, also man muss ja gar nicht sozusagen das immer nur darüber nachdenken. Wenn du senioritätsbasierten Kündigungsschutz hast, dann ist das ja eine Maßnahme gegen junge Arbeitnehmer. Und also mit anderen Worten, ist ja nicht sozusagen immer gegen alle Arbeitnehmer gerichtet, was da möglicherweise vorgeschlagen wird. Also da muss man schon sehr aufpassen.
Im Zweifelsfall aber zumindest in Deutschland zunehmend gegen die Mehrheit aller Arbeitnehmer, weil die immer älter werden. Ne?
Ja. Die politische Ökonomie, das schreibt Benjamin auch ein bisschen, natürlich die alternde Gesellschaft ist natürlich auch da, ja, wenn man so will, ein Problem, ja klar.
Übrigens, altersabhängiger Kündigungsschutz wäre überall in der EU rechtswidrig. Faktisch kann es höchstens betriebszugehörigkeitsabhängig sein, aber altersabhängiger Kündigungsschutz wäre Altersdiskriminierung.
Ja, ich glaube, das meint aber auch. Seniority heißt ja hier Tenure, nicht Age.
Ich würde jetzt aber trotzdem gerne nochmal hören, über welches nicht-tarifäre Handelshemmnis in Europa Christian eben versucht hat, sich fürchterlich aufzuregen.
Ja, also zum Beispiel, wir sind dabei irgendwie. Wir haben uns überlegt, wir wollten in einem Haus irgendwas umbauen, haben dann ins Gesetz geguckt und das ist so eine Kleinigkeit halt, ne? Und da braucht man irgendwie eine Bauzeichnung für und es könnte sein, dass man einen Vorlageberechtigten haben muss, also einen Architekten, der das zeichnet. Ja? Und dann gucke ich weiter und dann lese ich halt einen Paragraph irgendwie, oh, Absatz 2, vorlageberechtigt sind auch alle, die in einem anderen europäischen Land vorlageberechtigt sind. Und ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich auch hier schon mal erwähnt, meine Frau kommt aus Italien, wir haben da Bekannte, einer davon ist ein Architekt. Und da dachte ich mir, ach, vielleicht können wir ja einfach den fragen, das ist doch super, da brauche ich hier nicht suchen, das ist eine Kleinigkeit, das ist auch nicht besonders deutschlandspezifisch, oh, vielleicht können wir das so machen, das ist vielleicht ganz gut. Und der hat auch wahrscheinlich Zeit, weil er das nur noch im Nebenberuf macht. Und dann lese ich aber weiter und dann sagt das Gesetz aber, ja, damit der vorlageberechtigt ist, muss der aber irgendwie von der Deutschen Architektenkammer auch noch einen Schein haben, die ihm sagt, der darf vorlageberechtigt sein. Ich dachte mir, oh, guck mal, das ist erstaunlich. Ja.
Erstaunlich
modern. Ich kenne das nur bei den Ärzten. Das ist so schwierig, dass hier das den Architekten als Freiberufler durchgegangen ist, hier nicht gelobbyiert zu haben, möglichst keinen Wettbewerb zu haben. Nee, ist nicht, weil im nächsten Absatz steht, ja, im Grunde genommen geht das halt nicht. Und ja, es ging darum, eine Gaube irgendwie zu erweitern. Und das wäre die einzige Frage, die man sicherlich hätte stellen können. In Italien sind Gauben irgendwie unüblicher, aber der kennt das sicherlich zeichnen und statisch berechnen und so. Das ist nicht das Problem. Ja, wo ich mir denke, warum? Ja, verstehe ich nicht. Wenn der und das gilt ja für alle. Jetzt nimm das immer, das Extrembeispiel ist immer Österreich. Jetzt hast du deinen Architekten aus Österreich. Der kann aber nicht direkt in Deutschland arbeiten. Der muss erst die wird da schwierig sein zu verweigern. Aber im Zweifelsfalle machen die für alle Leute, die nicht Deutsch sprechen, erstmal das Hindernis, alle Formulare sind auf Deutsch auszufüllen.
Klingt so ein bisschen wie das Meisterprivileg, wenn du ein Brot backen und verkaufen willst. Ich weiß gar nicht, ob wir das noch haben. Früher hatten wir das mal.
Ja, genau. Also wir haben ganz viele solcher nicht-tarifären Handelshemmnisse und da sind nicht jetzt, Deutschland ist da nicht besonders drin. Das natürlich. Wenn du wahrscheinlich in die italienische Regulierung guckst, dann steht da genau das Gleiche. Und auch da müssen Leute dann in irgendwelche Ingenieurs- oder Architektenrollen eingeschrieben sein und. Und das haben wir überall. Und das macht natürlich den Markt kleiner, verringert Anreize zu Innovation etc. Ja, wir haben das erlebt bei den Apotheken, da gab es den großen Stress darüber, ob irgendwelche hoch wie gefährlich holländischen Apotheker auch in Deutschland Dinge verkaufen können und dann erst recht erst im Versandhandel. Also wir haben überall bei Dienstleistungen diese Sachen, ich glaube, das ist die viel, viel größere Nummer, verglichen mit der Frage, grundsätzlich Kündigungsschutz zu haben und so weiter. Die andere Dimension von Kündigungsschutz ist eben, man kann es natürlich völlig überziehen. Und die Problemländer haben halt diesen überzogenen Kündigungsschutz, wo du Leute haben kannst, die im Grunde genommen aufhören zu arbeiten. Aber du kannst dich trotzdem nicht entlassen.
Ja, habe ich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk erlebt.
Genau, aber das hast du halt nicht nur im öffentlichen Dienst, sondern in der Privatwirtschaft dann auch. Und das ist natürlich ein Problem. Also wenn du Leute wirklich, wenn du ganz genau angucken musst, ob du auch wirklich der Meinung bist, der kommt auch noch ernsthaft zur Arbeit und tut da was, nachdem der mal den Kündigungsschutz bekommen hast. Wenn du Du musst die Leute ganz genau angucken und dann sagst du im Zweifelsfall, nee, dann machen wir lieber nur so eine Sequenz von zur zeitlich Befristeten und wenn es dann eine Höchstbefristungszeit gibt, ja, dann muss ich dich leider entlassen, weil dauerhaft anstellen tue ich niemanden. Das ist so das alte Problem in Südeuropa und es ist ein Problem.
Nicht tarifäre Handelshemmnisse verkleinern Märkte und was haben wir in der Wirtschaftskunde gelernt? Größere Märkte helfen gegen Bevölkerungsrückgang. Christian Beyer und Rüdiger Bachmann, vielen Dank für heute.
Tschüss.
Danke, tschüss.
Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.